Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich freue mich auf eine Stunde mit dem Fotografen Thomas Billhardt. Der hat angefangen mit Aufnahmen bei FDJ-Veranstaltungen, um die Welt gegangen, sind aber Bilder, die er während des Vietnamkriegs gemacht hat und danach von unzähligen Kriegsschauplätzen. Nicht Blut und Verletzungen hat er in den Mittelpunkt gestellt, sondern den schweren Alltag im Krieg. Und ich freue mich jetzt sehr, dass er zu uns ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen, Deutschlandfunk Kultur, Thomas Billhardt.
Danke, ich bin gerne hier.
Herr Billhardt, egal wo Sie fotografiert haben, Sie wollten die Menschen ungekünstelt ablichten. Und das ist natürlich schwierig, wenn man die Kamera auf Sie richtet. Und deswegen haben Sie einen Trick verwendet. Und den müssen Sie uns jetzt mal erklären. Die Um-die-Ecke-Kamera, was ist das?
Ja, da haben sich viele Gedanken gemacht. Das ist was ganz Einfaches. Eine Spiegelreflexkamera. Man schaut auf einen Bildschirm. Man guckt nach unten, die Kamera, das Objektiv guckt nach vorne und man fotografiert so. Ich habe aber die Kamera dann ans Auge gehalten und das Objektiv nach der Seite gehalten und nach vorne geschaut, als wenn ich da fotografiere. Dabei habe ich
um die Ecke fotografiert.
Die Leute fotografiert, die mir zugucken und beobachtet ganz genau und immer so getan. Und damit habe ich überwunden, diese Steifheit der Leute.
Das Fotogesicht.
Wenn man Objektiv auf jemanden hält. Das war aber notwendig, weil ich 6x6 Kamera hatte, eine große Kamera. Wegen des schlechten Filmmaterials brauchte ich die.
Außer
heute habe ich die Kleinbildkamera. Die hat dann anderen Vorteil. Da kann man schnell fotografieren, überrascht die Leute, indem man schon fotografiert hat, ehe sie denken.
Das hört sich jetzt aber auch so an, als ob es Ihnen nicht ganz leicht gefallen ist, die Menschen einfach so zu fotografieren. Mussten Sie da auch eine Schamschranke, was weiß ich,
überwinden? Nein, das ist eine unheimliche Anstrengung. Nichts geht locker. Wenn man eine Kamera nimmt und die einstellt auf jemanden, auch das geht mir so, wenn ich fotografiert werde, ziehe ich ein Gesicht. Meine Mutter war eine große Porträtfotografin. Sie, wenn sie fotografiert wurde, hat sie immer ein Gesicht gezogen. Es war unglaublich, obwohl sie die Menschen genauso wie ich überrascht hat und gefangen hat.
Und Sie jetzt hinter der Kamera? Ist es Ihnen manchmal schwer gefallen, eine Grenze zu Menschen zu überschreiten?
Immer. Es liegt immer eine Spannung. Immer wenn ein Fotoapparat, wenn ein Technikding dazwischen steht, stört es. Ich habe oft gesagt, ich würde mein Auge opfern, wenn da drin eine Kamera säße. Und ich könnte mit diesem Auge fotografieren, ohne dass man es merkt. Und die Kamera hat immer gestört. Und das zu überwinden kostet große Anstrengung. Man muss tricksen.
Und die Anstrengung hat Thomas Billhardt sein Leben lang, Gott sei Dank, aufgebracht. Die Menschen mit ihrer Freude und ihrem Leid stehen im Mittelpunkt der Fotos von Thomas Billhardt, von Kindern in Hanoi, die sich in Betonröhren verstecken vor amerikanischen Bomben, von Babys, die in Erdlöchern geboren werden, während oben die Häuser brennen. Von all dem berichten seine Bilder. Und ich habe vor mir ein Bildband von Ihnen, Herr Billhardt. Da steht einfach nur Vietnam drauf. Und das Titelbild zeigt eine kleine, zarte Kämpferin des Vietcong. Mit gezückter Waffe treibt sie einen großen amerikanischen Soldaten vor sich her. Der wird da abgeführt. Aufgenommen haben Sie das 1967. Das ist ein Bild David gegen Goliath, oder? Das wollten Sie auch so.
Genau so. Aber an diesem Bild ist etwas nicht in Ordnung, aus folgendem Grund. Ich war mit Heinowski Scheumann. Das waren Dokumentaristen, die haben amerikanische Piloten im Gefangenlager befragt. Eine Weltsensation. Piloten in Pyjama, absolut. Die Vietnamesen zeigten uns eine sogenannte Übergabe eines gefangenen Piloten. Ich war so froh, endlich mal Fakten zu haben. Name, wann war das, was sie uns erzählt haben. Ja. Da wurde übergeben und ich machte das Foto. Er war 1996 bei mir in Klamach noch.
Hat sie besucht?
Hat mich
später
besucht, weil mein Sohn in Miami lebte als Fotograf, hat Kontakte und erfährt das. Und jedenfalls kam der mich besuchen und erzählt mir, dass die Situation eine andere war. Er war schon gefangen genommen. Es war nicht das, was uns die Obristen erzählt haben.
Also Sie haben nicht wirklich seine
Abführung. Das ist nicht das. Aber es spielt für mich keine Rolle. Ich ärgere mich nur, dass ich schreiben konnte und weil ich so glücklich war, eine Geschichte, weil ich sonst nur fotografiere und Symbolfotos mache. welche Umstände, wie auch immer, spielt keine Rolle.
Aber Sie sind halt ein bisschen hinters Licht geführt worden und das ärgert Sie im
Nachhinein. Und das ärgert mich, dass ich mehr Informationen, die nicht notwendig waren. Aber es spielt keine Rolle. Das Bild bleibt für mich ein Symbol.
Das Symbol eben David gegen Goliath. Genau. Wann waren Sie das erste Mal in Vietnam?
1967.
Und da sind Sie mitten im Krieg aus dem Flugzeug gestiegen. Da waren Sie 30. Wussten Sie eigentlich, was Sie erwartet?
Es gehört zu dem Fotografen, es gibt die Möglichkeit, wenn man wohin fährt, man muss wohin, man muss woran, man muss in den Krieg fahren. Und ich kannte den Krieg als Schuljunge. Die Erinnerungen kommen einem auf. Aber plötzlich die Aufgabe eines Fotografen, du musst dorthin, du musst an den Brennpunkt. Und Robert Kapper hat ein Wort gesagt, wenn du nicht nah genug dran bist, machst du keine guten Bilder. Was heißt nicht nah genug dran? Wenn eine Bombe fällt, musst du nah genug dran sein. Wenn geschossen wird, musst du nah genug dran.
War Ihnen das klar vorher?
Das war mir klar. In dem Moment, wo ich zusagte, haben mich Albträume, nächtliche, verfolgt. Und immer diese Angst war bei jedem Tag, bei jedem Morgen, bei jedem Aufwachen in Hanoi, war sie wieder neu oder beim Einschlafen war der Gedanke, was kommt auf dich morgen zu, wann du musst dran. Und je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr Ängste muss man überwinden. Und wenn man fotografiert, wenn man sucht, das Motiv findet, dann vergisst man die Umwelt. Dann ist auf einmal deine Aufgabe da. Du bist hier, um zu dokumentieren, anzuklagen. Das macht dich stark, da vergisst du. Aber danach und davor.
Das kann ich nachvollziehen, denn man sieht Ihren Bildern ja auch an, dass Sie wirklich in dem Moment waren. Also ich beschreibe nochmal so ein paar Bilder von Ihnen. Ich sehe Mütter mit Säuglingen auf einem Flur in der Entbindungsklinik. Also da waren Sie mit drin. Im Vordergrund der Einstieg zu einem Tunnel im Fußboden für den Fall der Bombardierung. Also man sieht, wo die hätten reinkriechen müssen. Sie haben Kinder in Gullis, in Betonröhren fotografiert, die unterirdisch verlegt waren, damit die sich schützen können. Sie haben Menschen fotografiert, die Trümmer wegräumen. Sie haben aber auch ein Pärchen Hand in Hand mit umgehängten Gewehren fotografiert. Sie haben junge Frauen fotografiert, die zur Straßenerneuerung eingeteilt worden sind. Das heißt, sie wollten nicht nur Zerstörung, sie wollten kein Blut, sie wollten, was wollten sie darstellen?
Menschlichkeit, dass wir Menschen sind, dass wir keine Tiere sind, dass wir nicht böse sind, dass sie, was die Amerikaner gesehen haben, wir wissen das in den Propagandafilmen und den Sachen, der Kommunismus wurde verteufelt. Das ist im Krieg immer so. Der Feind ist ein Feind, das ist kein Mensch mehr. Aber das sind Menschen gewesen.
Und Sie wollten die Menschen
wir. Und die will ich zeigen.
Und wen wollten Sie das denn zeigen?
Uns, denen, die im Frieden lebten. Wir lebten in der DDR nicht immer so glücklich. Das kann man nicht abstreiten. Aber wir lebten in Frieden. Wir haben Frieden. Und wenn ich nach Hause kam, war das für mich, ob ich ein Trabant, diese täglichen Probleme, die wir hatten, sind nichts als das, was ich in Vietnam erlebt habe. Jeden Tag, wie man vor dem Tod vor den Augen, nicht vor einem Autounfall, nicht vom normalen Sterben, nicht vor einer Epidemie, sondern von Boshaftigkeit, von Bombenabwürfen, von mörderischen Zerstörungen. Und das musst du zeigen, das musst du erleben.
Und was Sie dann gezeigt haben, ist eben auch durchaus die Angst in den Augen der Menschen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Vietcong, die Sie ja getroffen haben, Sie waren ja eben im Norden von Vietnam, Sie sind ja mit in Vietcong eben auch rumgezogen, dass die lieber eigentlich Bilder der Stärke gehabt hätten. Haben Sie da manchmal auch Schwierigkeiten bekommen bei dem, was Sie abgebildet haben?
Ich bin nach Vietnam gekommen und Vietnam war auch ein Land mit Propaganda. Wir siegen, wir lachen, wir weinen nicht, keiner hat einen Schmerz, wir kämpfen für den Kommunismus. Aber Sie haben vergessen, dass das Menschen sind, dass sie weinen. Und wenn ich weine, dann habe ich einen Schmerz, dann habe ich was geliebt.
Und Sie haben die Schmerzen gezeigt.
Und ich muss aber auch aufpassen mit meinen Fotos, dass ich nicht in Vietnam Exotik fotografiere. Die haben andere Augen, andere Gesichter und das kann in Exotik, da kann sehr befremdend sein. Ich habe versucht, das könnte dein Bruder, deine Schwester sein. Der Schmerz oder wie sie andere Mentalitäten haben, musst du übersetzen in dein Bild, dass man hingucken kann. Aber man kann keinen aufgerissenen, von einer Bombe, Granate zerfetzten Menschen in die Gedärme fotografieren, so grausam fotografieren, dass man nicht mehr hingucken kann. Ich muss dann den Schmerz übermitteln und aufpassen und uns das näher bringen. Ja. Das war meine Aufgabe.
Das war Ihre Aufgabe, die Sie sich gesetzt haben.
Die habe ich mir gesetzt.
Aber die Vietcong hätten wahrscheinlich lieber Propaganda.
Haben
Sie aber keine Schwierigkeiten.
Ich habe geschafft, dass meine Sicherheitsleute dass ich sie überzeugt habe. Erstmal habe sie schon geschockt mit meiner um die Ecke fotografieren. Dann habe ich sie erklärt, warum ich es mache. Dann habe ich sie reingucken lassen. Dann habe ich sie immer wieder bei jedem Foto, was ich nicht durfte, es war alles verboten, es war alles nur mit Genehmigung, da habe ich fertiggebracht, dass sie mir gezeigt haben, schnell fotografieren, wenn es kein anderer sieht, haben mir geholfen, sie waren auf meiner Seite, ich habe sie überzeugt von meinem humanistischen Grundhaltung und nicht von dieser Faust der Propaganda, Sieg, Sieg, Sieg.
Das wirklich unglaublich Beeindruckende, wie ich finde, ist, hat sich dann 3 Jahrzehnte später nochmal ereignet. Sie sind 1999 mit ihren Fotos nochmal nach Vietnam zurückgekehrt, haben sie ganz groß mitten in Hanoi aufgehängt, diese Bilder des Schmerzes, und die Leute haben sich zum Teil wiedererkannt und haben, so wie Sie schreiben, das erste Mal eigentlich überhaupt diese Schmerzbilder gesehen.
Ja, einmal die Vietnamesen haben sich selbst noch nie so gesehen in ihren Bildern. Die kennen nur die Propagandabilder. Es war alles lachend. Diese Generation, die den Krieg erlebten, sahen ihren Schmerz, sie sahen sich als Menschen. Die Jugend, die gar keine Ahnung hatte, hat auch keine Bildmaterial. Da gibt's diese Propagandafilm, wo sie alle immer siegen. Sie haben nie gesehen, wie es war. Dann haben die ausländischen Touristen, die Wessis, haben vom Nordvietnam keine Bilder. Sie kennen den Süden, sie kennen die Auseinandersetzungen unten, sie kennen die amerikanischen Soldaten, die dort mörderisch kämpfen, aber als Helden dargestellt werden, weil sie gegen den Kommunisten, aber sie Norden haben keine Bilder bekommen. Sie schauten an, sie fotografierten meine Fotos und die DDR-Bürger, die auch jetzt Urlauber sind, die standen davor, erkannten die Bilder von früher und sahen das neue Leben. Es war noch nicht so neu, 99, aber es war schon ein neues Leben. Das hat mich also doch sehr beeindruckt.
Das ist auch beeindruckend, wenn man es jetzt tatsächlich als Dokument in dem Fotoband Vietnam eben sieht, weil da sind dann auch so die Begegnungen mit den Menschen, die sich auf den Fotos wiedererkennen. Also wirklich beeindruckende Geschichten. Thomas Billhardt, in den Kriegs- und Krisengebieten der Welt, wie frei konnten Sie sich da eigentlich bewegen? Welche Vorschriften oder auch Grenzen haben Ihnen Ihre Auftraggeber gesetzt?
Ich habe immer mit zu kämpfen, dass ich als Spion gewesen bin. Also Fotograf ist ein Spion generell. Ja, ja. Dem Fotograf misstrauen sie, wenn er was fotografiert. Es konnte sein, wo auch immer. In der Sowjetunion vor allen Dingen ganz schlimm für mich, obwohl ich das Land 50 Mal bereist habe, lieben gelernt habe, das Land, die Menschen, dieser Vielvölkerstaat. Ich habe so viel Abenteuer, so viel Gastfreundschaft erlebt. Aber immer war da dieses Misstrauen, was fotografiert, der Verbot, der Film herausgerissen. Wenn ich in Kriegsgebieten bin, dann stand immer davor die Bewachung, du machst Spionage, der Feind darf nicht wissen, was ich fotografiere. Es war immer alles verboten. In der DDR bin ich mehrfach von der Stasi festgenommen worden, bin festgehalten worden, eingesperrt worden. Nur mein Name hat mich gerettet, da ich bekannt war. Sonst hätte ich auch in der DDR nicht fotografieren können.
Sie waren Freischaffender. Fotograf oder wer war Ihr Auftraggeber eben jeweils?
Ich war freischaffend. Ich habe ein Studio gehabt. Es war wie ein freischaffend. Ich hatte aber die Unterstützung bekommen, nachdem ich als Freischaffender so viel Solidarität gemacht habe, nicht existieren konnte. Ich kann doch keine Bilder machen über Vietnam, veröffentlichen und dafür Honorar nehmen. Mhm. Aber das ging ja nicht anders. Und so habe ich ein Studio bekommen, begründet mit Mitarbeitern. Und meine ganze Geschäftlichkeit wurde abgenommen. Die haben viel mehr verdient, als ich früher überhaupt. Ich konnte ja vorher nicht verdienen. Und ich konnte aber arbeiten und konnte mich verwirklichen und konnte dafür kämpfen.
Als Selbstständiger kann man sich ja vorstellen, so eine Reise kostet Geld. Sie hatten immer ein ziemlich schmales Reisebudget und sind in diesen Orten aber den westlichen Reisejournalisten, Fotojournalisten, zum Beispiel Sternjournalisten, Fotografen begegnet. Da trafen ja auch zwei vollkommen unterschiedliche Welten aufeinander, oder?
Das war schon ein bisschen irre. Das heißt, wenn man Reisen hatte, hatte man ein Budget, da konnte man nicht leben. Da konnte man nur in einem schlechten Hotel, da musste man abbrechen, auf dem Pfennig genau. Und ich treffe dann einen Kollegen vom Stern, der mich vorher in der DDR besuchte, der auch zum Beispiel in Chile als Agente gewählt worden, stehen wir nebeneinander, sind dabei und ich gehe zu ihm in sein Hotel. Er lebte in einer Suite bezahlt. Er organisierte Rundflüge, konnte von oben das Land fotografieren. Er hatte Taxen. Er rief an, und das machte mich verrückt, seine Freundin in Hamburg, und hat sich verabredet für die nächste Woche, dass sie zu ihm kommt, ihn besucht während der Arbeit. Und ich lebte, da ich nur ein Budget für 8 Tage hatte, haben mir geholfen der Fotograf einer kommunistischen Zeitung, damit, dass ich bei ihm zu Hause in seinem Elendsviertel wohne. Die Oma wurde ausgebettet. Ich konnte bei ihm schlafen, konnte mein Übernachtungsgeld und konnte meine Zeit auf Monate rausziehen. Mit allen Tricksen, mit wirklich immer Angst haben. Du hast keine Sicherheit. Und dann habe ich natürlich ein bisschen neidisch gesehen. Was ich aber dann festgestellt habe, dieser Fotograf ist berühmt, er war ein guter, großer Fotograf, und habe seine Reportagen gesehen, das ist doch klar, über Chile. Durch meine Reisen konnte ich mir die Zeitung auch dann angucken. Habe ich meine Arbeit gesehen, ich war näher dran. Ich hatte mehr Kontakt
mit den Menschen. Sie haben ja unter den Leuten gewohnt.
In der Not, es ist immer besser so.
Sie haben vorhin die Stasi erwähnt. War die Stasi nicht an Ihnen und Ihren Beobachtungen interessiert?
Sehr, daran hatte ich zu leiden. Ich habe ein großes Glück. Ich habe die Stasi-Akten gelesen. Und ich war ziemlich kurze Zeit nach der Wende, denn alle haben mich, wenn ich einen Vortrag kriege, Herr Billard, wieso konnten Sie reisen? Immer dieselbe Frage. Und auch aggressiv. Und dann habe ich gesagt, na, was soll ich sagen? Aber ich habe gerade das Glück, ich habe die Akten gelesen. Und zweimal habe gelesen, was Sie mit mir vorhatten. Sie wollten mich einschleusen, war der Gedanke, ins westdeutschen Geheimdienste. Sie wollten mich anschleusen an gewisse Personen. Sie hatten riesen viel vor. Sie haben mich beackert. Sie kamen zu mir. Es war eine schlimme Zeit für mich. Das Endergebnis war, er ist nicht fähig. Sie haben mich erst hochgelobt, dann war ich Kleinbürger. Beim zweiten Angriff, war noch ein zweiter, war das wieder so. Da haben sie mich,
also Anwerbeversuche,
angewendet. Und ich habe zweimal den Angst steht, dass ich nicht brauchbar bin. Er will nicht, er ist nicht. Und das ist mein Glück. Und wenn ich jetzt einmal auftrete und rede, sage ich das erstmal zuerst, damit klar ist und dass keiner auf den Gedanken kommen kann, ich habe mich verkauft.
Sich Ihrer Privilegien waren Sie aber durchaus bewusst, weil Reisen, aber Sie hatten auch Autos. Wie sind Sie damit umgegangen?
Dass ich nicht darüber reden konnte. Dass ich nicht nach Hause kam und habe dann da gesessen, wenn meine Freunde da waren, und habe den großen Maxen gemacht, was ich alles Schönes erlebt habe. Was habe ich an Schön erlebt im Grunde genommen? Ich habe Kriege erlebt, habe Revolutionen erlebt. Ich war bei den elendsten Vierteln. Wenn ich eine Ausstellung hatte und das wurde gefeiert und war ein Ehrengast, das habe ich genossen. In Italien oder in der Welt oder in London, in New York.
Ausgestellt worden.
Das waren Ausnahmen. Das andere waren Arbeit, und die war immer damit verbunden.
Sie haben auch in der DDR fotografiert. Es gibt einen anderen, gerade aktuellen, ganz wunderbaren Fotoband vom Berlin-Alexanderplatz. Sie haben den Alexanderplatz über Jahrzehnte immer wieder fotografiert. Was wollten Sie da? Wir hatten eben gerade Menschen aufrütteln, war das eine.
Schauen Sie, der Alexanderplatz, das war meine Diplomarbeit. Ich war Student. Mein Professor hat mir den Rat, die GMG zur FDJ, weil ich unzufrieden war, weil ich gesagt habe, ich komme mit der Theorie, das ist für mich uninteressant.
Ich muss praktisch arbeiten.
Das heißt, geh zur FDJ nach Berlin, ich studiere in Leipzig, die geben dir Aufträge, da kannst du praktisch. Und damit kam ich in die ganze Jugendpresse rein, habe die Kultur fotografiert, habe das Leben angefangen. Und dann schicken die mich noch nach Kuba, die FDJ, mit Ebert Panitz und mit Thor Salomon, Kuba zu entdecken. Und das war, da fing ich an, politisch zu fotografieren, denn Kuba hat mich damals begeistert.
Jetzt sind wir aber schon wieder ganz weit weg vom Alexanderplatz.
Dann komme ich wieder zurück,
okay.
Weil ich dann wieder zu Hause. Aber ich habe für die FDJ fotografiert, immer wenn ich zu Hause war in Berlin. Und da habe ich den Alexanderplatz entdeckt. Der war nicht in meiner Aufgabe von dem FDJ. Das waren die Zwischenzeiten. Wenn ich Zeit hatte, stand ich da und ich war so fasziniert vom Alexanderplatz.
Vom Leben auf dem Alexanderplatz.
Von dem Leben, von den Menschen, die da liefen, und habe beobachtet und fotografiert. Und habe da entdeckt, was meine Fotografie, meine Lust an der Fotografie, Menschen zu beobachten, ein Spanner zu sein, sie abzuknallen, aber im guten Sinne. Und das habe ich weiter fortgeführt.
Also auch da wieder das Leben.
Das Leben.
Absolut das Leben. Nicht jetzt in Formation marschieren, sondern
Aber auf dem Alexanderplatz kam alles zusammen. Da fuhr auch Chruschtschow mit der Staatskarosse vorbei. Ich kann fotografieren. Dort wurde der 1. Mai marschiert. Auch diese, die Friedensfahrer fuhren. Aber es passierten viele menschliche, immer menschliche Situationen. Und jetzt war für mich das Ganze, das habe ich immer wieder weiter fotografiert, wie der Avalanplex, wie der Fernsehturm wächst. Ich stehe auf dem Fernsehturm, wo noch keine Kugel war, im Freien, kann fotografieren, mache ein Bild von dem Baustelle. Mhm. Und heute ist das Foto so irre, weil alle gucken an, was hier, guck mal hier, hier ist jetzt der Alex, das sah so aus, konnte man sich nicht vorstellen.
Also historische Belege. Übrigens, die Fotos von Ihnen über den Alexanderplatz sind auch gerade noch zu sehen für alle, die in Berlin sind, in der Galerie Kamerawerk in der Kantstraße in Berlin, bis zum 6. April noch zu sehen. Thomas Billard ist bekannt für seine Kinderbilder aus aller Welt, leider allzu oft das Bild von Kindern im Elend. Was hatten Sie selber für eine Kindheit? Sie haben schon vom Krieg erzählt. Sie sind 37 geboren in Chemnitz.
Ich bin der Sohn einer Fotografin, einer Porträtfotografin, einer großen, die auch in Chemnitz noch einen Namen. Es gibt eine Stele von meiner Mutter auf dem Friedhof. Meine Mutter ist heute, gehört zu den Stadtpersönlichkeiten der Geschichte Chemnitz. Aber ich wollte kein Fotograf werden, denn ich habe gesehen, wie schwer die Arbeit ist, wie meine Mutter die Menschen fassen muss, wie sie in der Dunkelkammer nachts oder da immer arbeitet in den Gestank. Diese schwere Arbeit, auch diese Menschen zu fesseln, zu fotografieren und einmalige Bilder zu machen, ihre Seelen zu zeigen. Und wollte es nicht. Aber ich konnte nicht die Oberschule besuchen, musste ich bei meiner Mutter lernen.
Warum konnten Sie die Oberschule nicht besuchen?
Weil ich war kein Arbeiter- und Bauernkind. Das war damals diese Situation. Und alle meine Freunde waren auf der Oberschule gegangen. Und meine Mutter sagte, da müssen wir das mit Nachhilfeunterricht. Da habe ich einen Privatlehrer bekommen, der mich in Lesen, Rechnen. Aber dieser Privatlehrer hatte Lust an Kunstgeschichte. Vielleicht ist das gewesen, was ich dem zu verdanken habe. Das hat mir geholfen. Immer wollte ich abhauen. Es war Stalinzeit. Es war eine böse Zeit.
Sie wollten raus aus der DDR?
Und sofort. Da sagte meine Mutter, nein, ohne Beruf nicht. Sie war gut, hart. Dann kommt sie an Fachschule, Aufnahmeprüfung. Hat sie mich hingeschickt. Warum bin ich aufgenommen? Nicht wegen meiner Fotos. Meine Kunstgeschichtskenntnisse. Ich konnte ich runterraten. Ich war echt aufgenommen. 3 Jahre Schule, dann haust ab. Nein, danach lieber Praxis.
Also immer dieses unter der Mutter.
Aber meine Mutter, die konnte mir nichts beibringen, weil sie aus dem Bauch fotografierte. Sie hat mich aber zu ihren Fotokollegen geschickt. Dort konnte ich lernen. Zum Schluss wird meine Mutter noch groß ausgezeichnet in Leipzig bei der Hochschule. Und da sagt sie dem Professor, erzählt sie von mir, Jung, da sagt, schicken Sie mal her. Dann gehe ich an diese Hochschule, mache eine extra Aufnahmeprüfung. Warum bin ich aufgenommen? Weil ich Kunstgeschichtskenntnisse hatte.
Ich
auf die Hochschule.
Ich hatte nämlich gerade gedacht, wie ist es, wenn die Mutter einem ständig den Weg frei kämpft?
Ja, der hat es aber richtig gemacht.
Aus dem Schatten ihrer Mutter rauszutreten, als dann auch Fotograf, war das schwer, sich zu behaupten?
Ich habe zu tun gehabt, auf der Fachschule nannten sie mich Grießbrei-Bubi. Und das war ein furchtbarer Begriff.
Warum?
Weil ich im Mittelpunkt, ich war der Alleinige.
Der Augenstern der Eltern.
Ich war der Kasper der Nation. Und wenn der Dozent reinkam, stand ich auf dem Tisch, machte Faxen, bis ich einmal bemerkt habe, das muss man Schluss machen. Und bewusst ankämpfte gegen diesen Grießbrei und mich prügelte mit den Leuten und mich wehrte. Um das loszuwerden, bin ich natürlich auch losgeworden.
Wie hat Ihre Mutter Ihre Fotos gesehen?
Meine Mutter hat an mich geglaubt und hat aufgepasst und war mit voller Leidenschaft dabei.
Das Fotogen scheint ja in Ihrer Familie wirklich verhaftet zu sein. Ihr Sohn, Sie haben es, glaube ich, schon erwähnt, ist Berufsfotograf. Ihre leider sehr früh verstorbene Tochter hat hobbymäßig auch fotografiert. Wenn ich jetzt gerade von Ihren Kindern spreche, haben Sie also diese Liebe zum Sujet auch weitergegeben?
Auf jeden Fall.
Obwohl Sie ja wenig mit Ihren Kindern eigentlich, Sie waren ja ständig unterwegs, oder?
Als ich 50. Hochzeitstag hatte, wir haben jetzt nächstes Jahr den 60., habe ich festgestellt, dass ich in den 50 Jahren Ehe 25 Jahre nicht zu Hause war. Oh. Echt, genau, ich kann das nachführen in meinen Tagebüchern. Und wenn ich zu Hause war, war ich in der DDR auch noch unterwegs. Also meine Familie hat nicht viel von mir gehabt. Aber mein Sohn ist ein Mode-Werbefotograf. Das kann ich nicht. Da bewundere ich ihn. Wie er fotografiert, modern heute. Meine Tochter machte wieder eine vollkommen andere Sicht. Die hat Details fotografiert. Details, wo Farben spielten eine Rolle, war eine künstlerische Fotografie.
Haben sich Ihre Kinder, haben die sich jemals beschwert darüber, dass Sie nie da waren?
Sie haben sich beschwert, auf jeden Fall.
Sind Sie in die Auseinandersetzung?
Mit Recht auch, weil ich sie in den Stich gelassen habe, weil sie nie da waren und meine Frau das alleine machen musste. Aber sie haben aber auch, ich habe auch Liebe von denen und Hochachtung bekommen. Also das ist beides. Aber die Kinder haben ihre eigenen Entwicklung. Und dann kann man nicht verlangen, dass die vor einem sitzen und danke und beten, einen anbeten. Die kritisieren einen so sehr, auch heute noch.
Auch mein Sohn
haut mir vieles um die Ohren. Bin ich einverstanden.
Bei Ihrer Frau haben Sie ja versucht, diese 25 Jahre kann man natürlich nicht aufholen, aber Sie sind... Später nach der Wende sind Sie nach Italien gezogen mit Ihrer Frau einige Jahre lang. War das auch ein bisschen Frust nach der Zeit der Wende, wo dann plötzlich alles anders war?
Ich habe doch etwas erlebt, von meiner Sicht. Für mich war der Sozialismus was Gutes. Also ich konnte ja sehen, was Kapitalismus ist. Ich konnte ja sehen, was Krieg, was Armut ist. Das kann keiner in der DDR hat's erlebt. Die waren zu eingeschlossen. Sie haben nicht gesehen, die Slums in der Welt, wo ich hingehe. Und wenn ich dann nach Hause kam, habe ich gesagt, Mann, wir haben Frieden und wir können leben. Wir können hungern nicht. Wir haben keine Straßenkinder. Wir haben keine Bettler auf der Straße. Es sind die wenigsten. Es gibt noch andere Sachen. Und das hatte eine Ideale.
Die politische Verfolgung vieler Menschen, haben Sie die ausgeblendet?
Diese politische Verfolgung habe ich ausgeblendet, weil es mich nicht berührte einmal. Aber ich habe sie kritisieren müssen. Aber ich sehe das Große, das Ganze. Mhm. Und das brach auf einmal auch zusammen. Ich war so traurig zu sehen, dass die Jugend, an die ich geglaubt habe, dass es denen besser ist, wenn ich sehe, welche Chancen sie haben. Aber es stimmte nicht, die hauten ab. Mit Recht sehe ich auch heute. Und da ist mein Weltbild zusammengebrochen. Mhm. Und dann erlebe ich natürlich das Misstrauen auf einmal.
Warum durftest du reisen und so weiter?
Wurdest du nur verdächtigt, dass nichts mehr stimmt. Dann hatte ich dadurch, dass ich so viel Kontakt in Italien hatte, von Italien, das ist ein Künstlerland, das ist ein Kulturland, bin nach Italien gegangen, weil ich es auch zu voll hatte. Und dort hat niemand gefragt, sondern deine Kunst gesehen, habe ich mich wohlgefühlt. Aber du musst reden, du musst sprechen, das kannst du nicht mehr erlernen. Dann habe ich Sehnsucht nach Hause bekommen, dann habe ich mein Selbstbewusstsein wiedergefunden. Dann habe ich wieder gesehen, dass es hier sich lohnt, wieder da zu sein.
Sind Sie wieder zurückgekommen. Aber 5 Jahre wohlverdientes Rentnerleben in Bella Italia haben Sie mit Ihrer Frau zumindest geteilt.
Sie hat es genossen, das hat sie mir gesagt.
Ich habe die Kinderbilder von unserem Gast, von Thomas Billhardt, erwähnt. Seit Jahren arbeitet er mit der UNICEF zusammen, wirklich schon viele, viele Jahre. Das machen Sie unentgeltlich.
Ja.
Die UNICEF hat Ende der 80er Jahre, ist auf Sie zugekommen zu DDR-Zeiten. Was war so der Anfang Ihrer UNICEF-Zusammenarbeit?
Ich hatte zu meinem 50. Geburtstag Glück, im Palast der Republik eine Ausstellung zu machen. Und da hat ein Javier Pérez de Guerra die besucht. Das war der Chef damals der UNICEF und späterer Generalsekretär der UNO. Der besuchte die.
Und da ist er auf Sie zugekommen.
Und der ist auf mich zugekommen. Und dann musste ich nach Genf, wurde eingeladen. Dann habe ich dort ausgestellt in dem Hauptgebäude der UNICEF, meine Bilder der Kinder. Sie haben mich dann rumgeschickt. Sie haben mich nach New York geholt. Das war irre, nach New York eingeladen zu werden. Und dort wurde eine große Ausstellung eröffnet mit meinen Kindern anlässlich der Konvention der Rechte der Kinder. Ein großes Glück. Sie haben dann 2300 Kopien und in allen Sprachen der Welt diese Ausstellung durch die Welt geschickt. Das ist mein größtes Glück. Mhm. Und dann schicken sie mich aus New York, komme ich nicht nach Hause, sondern sie schicken mich nach Kambodscha, um Kambodscha zu fotografieren. Kambodscha hatte ich 79 als erster Fotograf schon einmal erlebt. Dann bin ich 88, konnte ich es nochmal, habe ein UNICEF-Buch gemacht. Dann haben sie mich nach Madagaskar geschickt. Dann bin ich nach Jugoslawien, in dieses Ex-Jugoslawien. Also weitergearbeitet.
Und jeweils dann eben und immer dann, das Elend der Welt quasi durch die Kinder.
Und durch die Kinder. Und ja. Das ist auch Krieg. Wissen Sie, wenn man das erlebt, es tut weh.
Wissen Sie, was mich die ganze Zeit auch bewegt? Wie ertragen Sie das, dieses Leid zu beobachten?
Ich erzähle etwas, was vielleicht nicht so, kann ich als Vorbild ist. Ich habe es manchmal mit Alkohol ertränken müssen. Wenn ich in Vietnam war, wenn man losfuhr und auf einer Brücke, die zerstört war, plötzlich nicht mehr weiter kann und im Zielgebiet ist, da kriegen sie so eine große Angst. Dann nehmen sie, da habe ich immer eine Flasche Wodka und habe getrunken, um mich zu betäuben. Wenn sie was erlebt haben, Schmerzen, den Tod, haben fotografiert und kommt dann ins Hotel zurück oder wo sie übernachten und dann sind die Ratten unter dem Bett und die Kakerlaken und das Ganze, was man, und man hat Asthma, weil ich bin empfindlich gegen den Schimmel, dann trinken sie, dann schlucken sie runter. Und auch jetzt, wenn ich für UNICEF unterwegs bin, das habe ich ja weiter fortgeführt, 2005 bin ich wieder nach Asien, mehrfach, Monate gefahren, habe mir für UNICEF von mir aus angeboten, weil ich schon mal dort war, zu fotografieren. Und ich erlebe das Elend, erlebe das unvorstellbare Armut.
Also es ist nicht so, dass wenn man so viel Elend gesehen hat, plötzlich einem oder ihnen eine dicke Haut gewachsen ist.
Nein, das kann man nicht sagen. Das können sie nur betäuben, das habe ich gemacht. Bin froh, dass ich kein Alkoholiker bin. Ich trinke heute keinen Schluck.
Ich würde Sie gerne noch auf ein ganz anderes Projekt ansprechen. Sie haben nämlich, davon war ich sehr überrascht, dass das so möglich war für Sie. Sie haben 1969 in der Bundesrepublik den Wahlkampf der NPD fotografiert. Konspirativ natürlich. Sie mussten sich regelrecht tarnen.
Ja.
Was war das für ein Projekt? Wer hatte Sie da
das
geschickt?
Das hat Heinowski Scheumann, diese Dokumentaristen, hatten vor, einen Film zu machen über die Neonazis und sind aufgeflogen, kamen zurück, sie konnten nicht weitermachen, haben gesagt, Billy, jetzt musst du hin und für uns fotografieren. Und dann haben sie mich losgeschickt, einen Leihwagen besorgt und dann bin ich mit diesen Neonazis rumgefahren und habe fotografiert. Und immer in der Gefahr, dass ich entdeckt werde.
Was wollten Sie denn darstellen? Was wollten Sie zeigen?
Ich wollte zeigen, ich habe es nicht für möglich. Auch für mich, das geht für mich heute noch. Das tut mir heute weh, dass wir wieder so weit sind, dass wir solche rechte Menschen haben, die die Vergangenheit beschwören, ohne jeden Zweifel. Und das, was ich gehört und gesehen habe, hat mich damals fassungslos gemacht. Und deswegen war ich auch sicher, dass es in der DDR sowas nicht gibt. Und jetzt leben wir in der neuen Welt, die wir auch mit Hoffnung, auch mit der Freiheit, ohne jede Frage. Wir haben eine Hoffnung, die ist gefährdet. Wir sehen das. Ich habe Angst und ich sehe mir die Gesichter an und habe fotografiert. Die Bilder brauchte ich nur nicht damals veröffentlichen, weil die NPD unter 5% kam. Dadurch war der Fall erledigt.
Ach so, Sie wollten, wenn die NPD in den Bundestag gekommen wäre, dann hätten Sie diese
Bilder gezeigt.
Ah, okay. Sie machen jetzt aber auch wieder Bilder von der AfD.
Ja, aber jetzt mache ich selbst. Das ist etwas, ich nenne es als bisschen Selbstbefriedigung. Es ist etwas. Ich nehme immer die Kamera und fotografiere, wenn ich sie reden höre, wenn die ihre Parteiversammlung haben. Und sie glauben nicht, was für Gesichter sie da sehen. Wenn die reden, die Leute hören zu. Ich weiß nicht, wieso das möglich ist. Wenn man sie festhält, wenn sie sich zeigen, sie zeigen Gesichter, sie zeigen, ich muss sagen, Fratzen. Es sind böse Gesichter. Und das hole ich raus. Ich will nicht jetzt weiterreden, ich reg mich auf, weil ich bin so unglücklich. Ich bin so unglücklich.
Sagt Thomas Billhardt hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast, der nach wie vor aktiv ist, aktiv sein muss, auch mit Mitte 80 als Fotograf. In der letzten Minute befinden wir uns. Mich interessiert die Jetztzeit, die wir ja schon in verschiedenen anderen Punkten auch gestreift haben. Sie waren jahrelang später noch in Vietnam unterwegs. Vietnam als das Land, was Sie immer, immer wieder besucht haben. Sie waren mit Reisegruppen unterwegs.
Das waren die schönsten Reisen meines Lebens, wenn man das sagen kann. Das waren Touristenreisen eigentlich, aber sie waren für mich so beglückend, weil ich so starke Erinnerungen habe an den Krieg und das auch nicht loswerde und das alles sehe. Und plötzlich hat sich das Vietnam wirklich entwickelt.
Also Sie erleben Vietnam auch anders.
Und ich liebe dieses Land jetzt. Ich hatte auch doch auch Probleme mit dieser Funktionärgesellschaft, mit dieser Propagandamaschine, die mich auch benutzen wollten und dich dagegen wehrst. Und jetzt auf einmal bist du in einem modernen Land mit. Hat seine Widersprüche, die sind da. Aber die haben eine solche Entwicklung, so eine Freundlichkeit, so ein Leben, was da ist. Und das den Touristen zu zeigen und dann auch, ich kann erzählen, wie es war. Und die hängen an meinen Lippen und hören zu und genießen oder erleben viel mehr Vietnam, als nur in schönen Hotelzimmer zu wohnen und schönes Essen zu machen, sondern noch mehr von der Geschichte und von all den Hintergründen zu erleben. Und ich lieb mein Vietnam.
Er liebt sein Vietnam, sagt Thomas Billhardt. Und das kann man nachvollziehen. Seine Bilder sind in unzähligen Fotobüchern versammelt. Fotobücher, die ich nur empfehlen kann. Ab September übrigens gibt es in Meiningen eine Ausstellung von Bildern von Thomas Billhardt. Kinder der Welt ist dort zu sehen. Oder zurzeit bis 4. April noch. Nee, bis 6. April noch, genau. Berlin-Alexanderplatz 1958 bis 2022 in der Galerie Kamerawerk in der Berliner Kantstraße, auch mit einem passenden Fotoband dazu.